heute beten. Herr Jesus, was singen wir da für Lieder? Wir singen, dass wir nicht mehr zurückschauen. Wir singen, dass wir nur noch nach vorne schauen. Wir singen, dass du uns neu gemacht hast. Und wir merken, unser Alltag spricht dagegen. Jedenfalls bei mir. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns wieder neu anrührst. Wir sind froh, dass du hier bist, dass es nicht um Menschenworte geht, sondern um deine Worte. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser Herzen, unsere Gesinnung, unser Denken anrühren und verändern willst, auch in dieser Stunde. Wir bitten, dass wir anders rausgehen, als wir hier reingekommen sind. Amen. Ich möchte eine Frage stellen. Wer ist heute zum ersten Mal hier in diesem Gottesdienst? Gibt es jemand? Oh, zweite Frage. Klappt nicht. Zweite Frage. Wer hört mich zum ersten Mal predigen heute? Richtig, mal die Hand hoch. Eins, zwei, drei. Oh, doch einige. Und ihr wurdet nicht gewarnt? Doch? Okay. Weil ich ein Wiederholungstäter bin von der Zeitlänge her, habe ich der Technik ein Hilfsmittel vorbereitet. Und wenn alles gut geht, geht alles gut. Mehr verrate ich nicht. Micha, danke, dass du dran denkst und die Zeit stoppst. Ne? Okay. Wir haben heute ein Thema, das ist wirklich schwierig, schon alleine das Wort Metamorphose auszusprechen und dann auch noch zu wissen, was da sein könnte. Wird nicht ganz einfach sein. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe mich ja für diesen Sonntag bereit erklärt zu predigen. Und dann betet man immer. Und ich war auf dem Weg, vielleicht 4 Wochen her, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und im Kandertal, zwischen Hammerstein und Kandern, war klar, kam dieses Wort in meine Gedanken. Ganz klar, Metamorphose, darüber geht das Thema. Jetzt habe ich mir diesen Vers ausgesucht, den wir dann besprechen werden, der auf euren Blättern auch steht, und habe gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Erklär doch mal jemandem, was die Herrlichkeit des Herrn bedeutet und nochmal Herrlichkeit und nochmal Herrlichkeit und widerspiegeln und dann musst du das von Mose erzählen, was vorher steht. Ich wollte es eigentlich nicht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das Problem wurde immer schlimmer. Und dann habe ich alles beiseite gelegt und habe mir ein Blatt genommen und angefangen zu schreiben. Und dann haben wir uns unterhalten. Und jetzt sage ich euch einfach mal, was ich momentan so ein bisschen herausgefunden habe über diesen Vers. Und jetzt können wir den mal zusammen anschauen. Wir, das ist die Elberfelder Übersetzung. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, oder spiegeln wieder, wie wir das vorhin gehört haben in der anderen Übersetzung, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Preisfrage für 20 Euro. Wer möchte hier nach vorne kommen und in einem Satz sagen, was das bedeutet? Ich erhöhe auf 50 Euro. Okay. Also machen wir es langsam und stufenweise. Wenn wir das anschauen, fällt uns auf, dass Schauen dick gedruckt ist und unterstrichen ist und verwandelt. Und da steht noch was von Bild. Okay. Es gibt also ein Bild, in das wir verwandelt werden sollen. Ja. Und wenn es bedeutet, dass ich dieses Bild erreichen soll, in dieses Bild verwandelt werden soll, bedeutet das, dass ich selbst dieses Bild noch nicht darstelle. Ich bin also 300 Kilometer weit weg von diesem Bild. Das ist einleuchtend. Denn ich soll ja erst in dieses Bild verwandelt werden. Also haben wir doch schon was gelernt. Es gibt einen Maßstab, es gibt ein Bild, in das du und ich verwandelt werden sollst. Wenn du das gut machst, gehst du Jesus ähnlich heute hier raus und strahlst so, das kann dann, denkt, da ist eine Atomexplosion gewesen oder so. Also das ist das Ziel. Wir müssen uns ja hohe Ziele stecken. Macht ja die Firma bei uns auch. Die wollen ja auch immer Millionen einsparen oder Millionen Rendite machen. Klar. Also auch Christen, hohe Ziele. So, und dann gibt es dieses Wort verwandelt. Das heißt also, ich bin da und bin noch nicht so, wie dieses Bild ist. Und es geschieht an mir. Okay. Jetzt muss ich was kurz erklären. Wenn man zurückschaut in der Bibel, da ist schon mal die Rede davon, dass Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht wurden. Und zwar ganz am Anfang an der Schöpfung. Gott sprach, lasset uns, das ist ein schönes Beispiel für die Dreieinigkeit Gottes, lasset uns Menschen machen in unserem Bild. Das heißt also, es gab mal eine Zeit, wo Menschen ganz ähnlich Gott gebildet waren. Nach seinen Charakterzügen, vielleicht nach der äußeren Form, nach der Dreiteilung, Geist, Seele und Leib, Vater, Sohn, Heiliger Geist, was auch immer. Gott hat schon, wenn Gott was baut und was Neues macht, ist nicht wie mit unseren Anlagen, die wir in der Firma bauen, da gibt es immer wieder Fehler, oder die Autos, die wir fahren, die gehen auch immer wieder kaputt. Da macht er was Vollkommenes. Diese ersten Menschen, die hat Gott richtig klasse geschaffen nach seinem Bild. Klar, die waren perfekt. Aber wieso haben wir so die Aufforderung, dass wir wieder einen Standard erreichen können, sollen, mögen? Weil in der Zwischenzeit was passiert ist. Da kam der Sündenfall. Da hat sich der Mensch bewusst gegen Gott entschieden, war ungehorsam. Und danach hat die ganze Misere angefangen, unter der wir heute mehr oder weniger jeder leiden müssen. Alles ist kaputt gegangen. Auch dieses wunderbare Bild von Gott. Wenn man heute teilweise Menschen sieht, wir waren gestern Abend auf einem Benefizkonzert in Basel, über Manila, über die Slums dort. Wenn du siehst, wie junge Menschen kaputt sind, durch Drogen, durch Kriminalität, durch Mord und Totschlag, ganz schlimm. Das ist aus dem Idealbild Gottes geworden. Und jeder kennt das auch von sich und seinem Umfeld. Da ist nichts mehr so toll, wie es mal war. Aber es gibt eine gute Nachricht, dass durch das Kreuz Christi, als er wiederkam auf die Erde, die Chance bestand, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Wenn du also überhaupt noch keine Beziehung zu Gott hast, wäre das heute eine tolle Chance zu sagen, hey Gott, ich finde dich klasse, ich lese manches von dir, ich höre manches von dir, ich möchte auch so werden wie du, ich möchte einen Neuanfang machen, ich möchte nicht mehr so leben wie bisher. Und die Chance besteht, du kannst damit heute beginnen. Ich möchte mal zwei, drei Verse lesen. Was ist eigentlich bei uns kaputt gegangen? Römer 3 sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Das heißt also, das Erste, was wir verloren haben, ist die Herrlichkeit Gottes. Das Zweite, Epheser 4, Vers 17 bis 18 sagt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes oder ihrer Gesinnung. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Menschen wurden entstellt. Das ist so wie so ein Spiegel und du schaust rein und der ist zerbrochen und du erkennst dich gar nicht wieder. Ein Zerrbild. Da ist unsere Gesinnung kaputt gegangen, unser Verstand kaputt gegangen. Und was wir auch noch verloren haben, worüber wir vielleicht gar nicht so oft nachdenken, Galater 4 sagt noch ein Vers, genauso war es auch bei uns, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Das heißt, wir haben eine Autorität verloren, die Gott uns als Menschen, als Menschheit gegeben hat. Was ist also nochmal passiert mit dem Sündenfall? Die Herrlichkeit Gottes ist verloren gegangen und das Ebenbild Gottes wurde entstellt. Das bedeutet, unser Verstand, unsere Gesinnung und unsere geistliche Autorität. Das ist alles weggegangen. Wie viel geistliche Autorität haben wir noch in unserem Leben? Oder schaut euch die Nachrichten an. Was ist mit dem so gelobten Verstand der Menschen? Wie kaputt ist die Gesinnung? Jede Tageszeitung erzählt dir von vorn bis hinten, was alles schiefgelaufen ist. Was in Denkprozessen schiefläuft, was in der Kultur schiefläuft, was in der Bildung schiefläuft, was in der Politik schiefläuft. Ja, selbst wenn man Doktorarbeiten schreibt, kann das heute alles schieflaufen. Und es ist Gottes Bestreben, das, was verloren gegangen ist, einmal die Herrlichkeit, die Doxa Gottes wiederherzustellen und auch unsere Gesinnung. Das hat jetzt im Moment nichts mit Bekehrung zu tun. Da ist im Moment die Rede davon, wir haben unser Leben Gott übergeben, wir sind sein Kind, wir sind sein Eigentum. Und jetzt will er an uns arbeiten. Er will etwas neu machen. Wie ist das, wenn etwas kaputt gegangen ist? Wo geht man hin? Am Freitagabend bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren, habe einen Kollegen noch nach Rien mitgenommen, habe den abgesetzt, bin 100 Meter gefahren, Auto kaputt. Ging plötzlich aus, mein schönes Auto. Ja, Ford. Man darf die Marke ruhig sagen, ist ja keine Werbung. Trotz Staatenversuchen hat nicht funktioniert. Was macht man in so einer Situation? Man geht dahin, wo es Fachleute gibt. Und den Typ habe ich angerufen. Ich bin hier in der Werkstatt bei dem Herrn Kiefer. Die Werbung kann ich doch noch machen. Und habe den angerufen und habe gesagt, was kann ich jetzt machen? Batterie oder Lichtmaschine oder irgend so. Naja, so richtig konnte er Ferndiagnose auch nicht machen. Also, was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe jemanden angerufen, der mich abschleppen kann. Und dann kam der ADAC. Ich glaube, die schmeißen mich raus, weil ich im Sommer schon mal eine längere Tour von Korsika das Auto habe zurückschleppen lassen. Ich glaube, die versichern mich da kaum noch. Was ich damit sagen will, ist einfach, geh hin, wenn was kaputt gegangen ist, der es reparieren kann. Ja, wenn irgendwas mit Toiletten oder Duschen ist, dann wird Tim angerufen. Ist doch logisch. Weil da ist der Fachmann dafür. Und wenn an deiner Seele was wo Defizite sind, dann geh doch hin, wo jemand dir helfen kann. Und wenn in deinem geistlichen Leben etwas ist, dann geh doch zum Fachmann. Okay. Und das können wir machen mit diesem Bild, dass das wieder in Ordnung kommt. Jetzt sagt unser Text, dass die Veränderung geschieht, wir kommen gleich noch über diese Metamorphose, ich wiederhole das Wort gerne nochmal, Metamorphose, jetzt habe ich den Faden verloren, ich sollte das Wort nicht so oft nennen. Genau, Veränderung durch Anschauen, in unserem Vers hieß, und schaut das an und werdet verändert. Es gibt einen super Vers, es gibt Millionen von super Versen in der Bibel, aber ein super Vers ist in Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das Ziel, in etwas anders ausgedrückt als in unserem Vers, ist dem Bilde seines Sohnes gleich sein. Und wie geschieht das? Und jetzt kommt nochmal unser Vers, glaube ich. Genau. Wir schauen an. Mich fasziniert diese Geschichte von diesen Schmetterlingen. Kommt das Bild auch? Ja, sehr gut. Danke. Oben sehen wir die Raupe, oben links, unten links den Kokon, wo er sich so einspinnt und rechts ist er dann rausgekommen. Eigentlich wollte ich heute die Predigt anfangen, liebe Raupen, liebe Kokons, liebe Schmetterlinge, so, ja, um in diesem Bild zu bleiben. Und ich habe bei Wikipedia mal ein bisschen gelesen, wenn diese Raupe sich dann so in diesen Kokon da einspinnt, dann passiert etwas ganz Geheimnisvolles. Von außen siehst du gar nicht, dass da ein Schmetterling entsteht. Die Raupe ist dann weg, die ist eingesponnen und dann passiert etwas ganz Geheimnisvolles. Diese Veränderung, die sieht man oft gar nicht nach außen. Die geht so langsam. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild auch für uns als Christen. Ihr kennt ja dieses Gebet, man ist so ungeduldig und bittet Gott, dass man Geduld bekommt. Lieber Gott, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Aber Gottes Entwicklungen gehen in einer anderen Gangart. Für manche Prozesse braucht Gott 20, 30, bei Mose 40 Jahre. 40 Jahre hat er in der Wüste. Ach, insgesamt 80 Jahre. Vorher hat er die Ausbildung beim Pharao. Das ist nicht so prickelnd, ja. 80 Jahre Ausbildung, ehe du dann einen Job bei Gott kriegst. Aber Gott ist nicht so leistungsorientiert wie wir. Zielorientiert schon. Wohin soll es gehen? Aber nicht, dass wir unter Stress geraten. Und so ist es auch bei diesen Schmetterlingen. Ich habe zum Beispiel auch noch gelesen, dass von der Raupe, ich will jetzt, ihr könnt selber nachlesen, nicht, dass ich hier falsch zitiere, dass ungefähr nur 5% der alten Raupe übrig bleiben. Alle anderen Körperteile und Bestandteile lösen sich auf und werden dann zum Flügel und zum Fühler und weiß ich was alles. Das ist noch interessant. Jetzt wende das mal auf dein geistliches Leben an. Ach du Schande! So viel verschwindet, soll verschwinden von meinem alten Menschen, von meiner alten Gesinnung. Wir sind ja so geprägt durch Presse, Rundfunk, Fernsehen, Erziehung in dieser falschen Denkweise. Unsere Gesinnung ist ja verfinstert. Unser Verstand ist den Bach runtergegangen. Und da hat Gott auch für uns als Christen ganz viel Arbeit, das wieder zu erneuern, die Dinge anders zu sehen, aus uns Raupen einen Schmetterling zu machen. Und das ist eine ganz geheimnisvolle Geschichte. Das Einzige, was ich euch sagen kann, wie es geschieht, stand in unserem Vers, es geschieht durch den Geist Gottes. Und wir können etwas dazu beitragen. Dieser griechische Begriff Metamorphose bedeutet, dass an uns eine Umwandlung geschieht, eine Veränderung geschieht. Die geschieht durch den Geist Gottes. Ich selber kann mich nicht verändern. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt ein Superchrist werden, ich will jetzt ein Superschmetterling werden, ich will wie auch immer. Das geschieht an uns. Aber wie so oft im Leben hat die Medaille zwei Seiten. Der Ausdruck sagt auch, die Voraussetzung dazu ist, dass ich auch dazu bereit bin. Ich kann ein Kind von mir, was 5 Jahre alt ist und Zahnschmerzen hat, zum Zahnarzt schleppen, ihm Hilfe anbieten, dass der die Schmerzen wegnimmt. Wenn das Kind den Mund nicht aufmacht, hast du wenig Chance. Man muss bereit sein. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich in den letzten Jahren für mich persönlich herausgefunden habe. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, also das, so empfinde ich das, sich Gott bewusst zu öffnen und bereitzustellen, zu sagen, okay, tu das an mir, ich bin bereit dafür. Ich habe das ja schon oft erzählt, ich fahre morgens ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto und habe manchmal, wenn ich ganz müde bin und unkonzentriert, dann höre ich schon Radio. Aber wenn ich einigermaßen ausgeschlafen habe, mache ich meistens das Radio aus und dann rede ich mit Gott eine Weile. Und manchmal rede ich richtig laut oder juble über den Sonnenaufgang, wenn die Sonne gerade hochkommt. Und ich sage in letzter Zeit richtig laut, jawohl, Jesus, verändere mich. Ich will es. Ich möchte es. Ich möchte es geschehen lassen. Heiliger Geist, mach, was du willst, aber mach es. Versteht ihr? Diese Bereitschaft, uns verändern zu lassen, muss einfach mit da sein. Öffnen der Herzen, öffnen der Gedanken für Neues, für das Wirken des Geistes Gottes. Sonst kann es sein, dass du immer eine Raupe bleibst. Eine Raupe ist ein schönes Tier, es ist bunt, frisst Blätter, wird aber nie fliegen können. Und im Geistlichen möchten wir doch fliegen lernen. Wir möchten uns näher zu Gott erheben, um in seiner Nähe zu sein, um mehr von ihm zu lernen. Wir möchten Schmetterlinge werden und nicht raubend durchs Leben zu gehen, immer nur fressen und nur schön aussehen, das ist auch nicht so toll. Okay. Ein anderer Vers, der mich immer fasziniert hat, in 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 kennt jeder, wird ganz oft bei Hochzeiten verwendet, hohe Lied der Liebe. Aber am Ende von diesem Kapitel steht ein cooler Ausdruck, da steht, jetzt erkennen wir stückweise. Aber irgendwann werden wir mal all das richtig erkennen, wie Gott ist. Und dann heißt es, wir sollen als ich Kind war, handelte und dachte ich wie ein Kind. Und dann heißt es, als ich erwachsen war, tat ich hinweg, was kindisch war. Und das will Gott, dass wir zum vollen Wuchse des Mannes oder vollen Wuchse der Frau werden. Ja? Es soll eine geistliche Entwicklung, das ist Gottes Anspruch. Der will nicht, dass wir als Kinder, und wisst ihr, was da im Text eigentlich steht? Da steht der Ausdruck für Kind, für ein Baby, was in die Windeln macht. Stell dir mal vor, du bist 20 Jahre Christ und bist immer noch ein Baby, was in die Windeln macht, geistlich gesehen. Nach außen siehst du natürlich schick aus. Aber Gott will das nicht, dass wir Kinder bleiben, sondern er möchte ein Wachstum, er möchte uns verwandeln. Und da findest du ganz viele Stellen, die zu diesem Thema noch passen würden, dass eine Veränderung zu ihm hin stattfinden darf und soll. Voraussetzung ist, dass wir uns auch noch dass wir uns zur Verfügung stellen. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannendsten Thema, wie geschieht das? Ich kann ja hier viel von der Theorie erzählen, wie ich das so sehe, aber was hat das mit deinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie geschieht das? Ich sage nicht, und ich mache ja da keine Abhandlung draus, die veröffentlicht wird. Ich muss immer wieder ein Stück weit auf den Herrn Gutenberg zu sprechen kommen, weil ich verfolge das so interessiert, wie die Diskussion deutschlandweit oder so läuft und wie plötzlich alle Menschen interessiert sind, Diplomarbeiten oder Doktorarbeiten zu lesen und zu vergleichen und so. Heute Morgen habe ich noch gelesen, dass einer gesagt hat, im Bundestag gibt es, glaube ich, 500 ein paar zerquetschte Abgeordnete und 100 und, 40 haben einen Doktor. Das wäre doch eine coole Arbeit für junge Studenten, die mal alle durch die Mangel zu drehen und schauen, ob die alle rechten sind. Ja, aber wieder zurück. Unser dritter Punkt, der jetzt auch relativ persönlich wird, wie kann es geschehen, dass diese Veränderungen an mir, an dir stattfinden? Ich habe zum Beispiel ein Thema gefunden, natürlich die Bibel. Ja. Bibel ist ja wirklich ein ganz tolles Buch. Aber mein erster Punkt heißt, Prinzipien aus der Bibel erkennen. Prinzipien, die Gott hat. Ich will es an einem Beispiel sagen. Ich habe letztens, ich glaube Chronika war es gelesen, genau, 2. Chroniker 6 gelesen. Und das ist die Geschichte, wie Salomo den Tempel einweiht. Und dann spricht er ein langes Gebet. Geht über viele Spalten in meiner Bibel. Und plötzlich fällt mir morgens, ich hatte noch gar keinen Kaffee, aber es ist mir aufgefallen, dass immer bestimmte Sachen wiederkehren. Und zwar sagt er, betet er zu Gott, also Gott, wenn diese Leute, wenn die Mist gebaut haben, wenn die gesündigt haben, und zu dir kommen oder zu dir umdrehen und zu dir rufen, dass du sie dann hörst und sogar erhörst. Jetzt haben wir, das ist mir einmal aufgefallen, 2 Verse weiter wieder. Ihr wollt Beweise? Natürlich Beweise.
Vers 24, und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zu dir um und preisen deinen Namen und beten und flehen vor dir um Gnade in diesem Haus, dann höre du es vom Himmel her und vergib die Sünden deines Volkes und bring sie in das Land zurück, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Und in dem Kapitel 6 im 2. Chroniker stehen, glaube ich, noch 10 oder so ähnliche Verse. Immer wieder dasselbe Prinzip, immer wieder diese Kausalkette. Was passiert zuerst? Umdrehen, umkehren, rufen, beten, flehen. Gott hört und Gott erhört. Aha. Und das ist genau das, was ich meine mit dem Prinzip. Wenn man die Bibel liest, liest doch einfach mal, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Tolles Thema. Oder wie Paulus Gemeinden gegründet hat. Da merkt man über die Länge der Zeit, wie wieder geistliche Prinzipien stattfinden. Und dieses Prinzip, das darf ich, habe ich für mich verinnerlicht. Das ist der erste Punkt, wie es ganz praktisch geschehen kann, diese Verwandlung. Ich lese nicht nur punktuell Bibel, sondern duschenweise, also richtig, dass viel Wasser kommt. Und erkenne plötzlich, oder Gott zeigt mir, ey, da gibt's ein Prinzip. Und das darf ich für mich anwenden. Aha, sage ich. Wenn ich Mist gebaut habe, habe ich ja gelernt, bei 2. Chroniker, bei Salomo, darf ich umkehren, soll ich umkehren und ihm das sagen und meine Wünsche auch. Und ich weiß dann, nach Salomo, ich zitiere Salomo, dass Gott hören wird und auch erhören wird. Das Erhören, das ist noch ein Problem. Weil Gott erhört oft anders die Dinge, als wir uns das vorstellen, weil wir so einen begrenzten Blick haben. Aber er tut es, zu seiner Zeit, mit seinen Mitteln. Also das erste ist, Prinzipien in der Bibel erkennen. Das zweite ist, jetzt kommt wieder ein Fremdwort, Rhema-Worte. Es gibt in der Bibel Logos-Worte und Rhema-Worte, im Griechischen her. Zum Beispiel ein Beispiel aus Lukas 21, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, sagt Jesus. Und da steht im Griechischen Logos. Das heißt also, das ist das allumfassende Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Logos, Gott sprach. Jesus selbst wird auch, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, dieses war am Anfang bei Gott. Da geht es um das personifizierte Wort Gottes. Aber dann gibt es auch noch sogenannte Rhema-Worte. Beispiel aus Matthäus 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Rhema-Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht oder gesprochen wird. Was ist damit gemeint? Wenn ich das jetzt erkläre, wirst du sagen, Mensch, das kenne ich doch. Pass auf. Du liest deine Bibel, irgendwie für dich, und liest, nehmen wir mal an, Psalm 23. Und plötzlich leuchtet ein Vers oder ein Wort auf und trifft dich ins Herz und du fängst an vielleicht zu weinen oder berührt zu sein oder du drehst eine Runde, eine Pirouette oder so, weil du so begeistert bist. Hey, das ist ja nicht nur, was ich immer nur so lese, was ich glaube, dass es Wort Gottes ist, von Gott inspiriert, sondern das spricht mich ja direkt jetzt an. Das kennt ihr, oder? Wo Bibel, Worte, Sätze, Wörter aufleuchten. Ich sage dir ein Beispiel, auch letztens wieder gelesen in der Bibel. Da waren die Kämpfe gewesen mit den Gegnern und so. Und dann haben die in den Bergen gekämpft, die Israeliten gegen die Feinde, Amalekiter oder so. Und nachher haben die Amalekiter gesagt, mit den Juden oder mit den Israeliten kämpfen wir nie wieder in den Bergen, weil die haben einen Gott, das ist der Gott der Berge. Und da haben wir keine Chance. Ich habe das noch nie gelesen. Gott der Berge, nie gelesen. Dummerweise haben sie es nachher im Tal versucht, aber da haben sie auch eine aufs... Also haben auch verloren. Aber dieses Gott der Berge, drei Wörter, das hat mich angesprochen. Das hat mir an dem Morgen,
als ich es gelesen habe, so richtig ins Herz gesprungen. Aha, Gott ist Gott der Berge, also ist auch Gott der Täler. Gott ist nicht nur der Gott des Mercedes-Fahrers, sondern auch des Golffahrers. Gott ist nicht nur ein Gott des Professors, sondern Gott ist auch des, Gott des Studenten. Ja, so extreme. Gott ist, kannst du in allen anwenden. Und das hat mich fasziniert. Und wenn du das mitnimmst, so ein Rhema-Wort aus deiner persönlichen Bibellese, was Gott aufleuchten lässt für dich, dann gibt dir das auch Mut und Kraft für den Alltag. Ein kleines anderes Beispiel, als ich das mit David und Goliath gelesen habe, und ich fühle mich auch, obwohl ich so ein langer Kerl bin, fühle mich auch oft klein, ja, innerlich, da sagt der David zum Goliath, du kannst doch mit deiner riesen Rüstung kommen, aber ich komme im Namen Jehovas der Heerscharen. Und nächsten Tag, ich hatte da auf Arbeit so Probleme, komme ich rein und wir kamen zu zweit. Ha! Versteht ihr? Ich bin ja dann gar nicht mehr alleine gekommen, sondern Gott kam ja hinter mir. Und das hat auch mein Denken und das Miteinander mit den anderen verändert. Und etwas mit höherem Haupt und habe mich so nach unten geschaut. Und das habt ihr sicher jeder in ganz verschiedener Form auch erlebt. Also Rhema-Worte sind auch dazu da, uns zu verändern. Dann, was prägt uns noch, was verändert uns noch? Erlebnisse. Erlebnisse, die Gott schickt, zulässt, wie auch immer. Wir sind, Britta und ich, vor anderthalb Jahren, es war vor Weihnachten 2009, sind wir angesprochen worden, ob wir uns nicht überlegen, vor Gott nach Prenzlau zu gehen. Prenzlau liegt in, noch nicht Mecklenburg-Vorpommern, aber ganz kurz an der Grenze, also ziemlich im Toten Osten da oben, über Berlin. Und zwar macht da jemand eine gute Gemeindearbeit und auch also praktische Arbeiten. Die haben da eine Schreinerei und kümmern sich um sozial Schwächere und Jugendliche, die auffällig waren und so weiter. Und der war total überlastet, junger Mann. Und wir sollten uns überlegen, wurde mal angesprochen, ob wir nicht da hochgehen. Ich sage euch, die nächsten 3 Monate, die waren ziemlich happig. Jetzt haben wir da gebetet und gemacht. Und wo liegt Prenzlau? Und muss es da sein? Da sind ja so viele Atheisten. Aber das ist eigentlich noch eine Chance, ne? Und wirtschaftlich sieht es ganz schlecht aus und viele Chaoten wegen der Arbeitslosigkeit. Aber unsere ganzen Kinder sind hier und wir sind ja auch Großeltern, Enkelkinder und das ist ja alles schön und unser Garten und die Gemeinde und weiß ich was alles. Und versteht ihr, dieser Kampf, der dann stattfand, wir haben viel gebetet, wir haben viel diskutiert, wir haben viel gesprochen. Wir waren auch letzten Sommer dann, waren wir an der Ostsee, sind auf der Rückfahrt dort vorbeigefahren und der junge Mann hat uns gefallen, das Projekt hat uns gefallen, es war schon toll. Aber wir haben letztendlich, vor einiger Zeit haben wir nochmal Gott gefragt und er hat klar uns gesagt, nein, das ist nicht euer Auftrag. Aber was interessant ist, er hat uns, ich würde es mal heute so sagen, wie getestet. Wäret ihr bereit, auch eure Kinder, eure Wohlstandsbereich, euer Wohlfühlbereich aufzugeben und in meinem Auftrag dahin zu gehen? Oder wenn ich da an die Luftverschmutzung denke, na schön, danke aber auch. Oder wie gestern Manila, die Slums, wenn du da die brennenden Müllhalden gesehen hast und dass da Kinder leben und Familien und die beiden Schweizer, die da berichtet haben, die haben dort auch gelebt in den Umständen. Das ist schon happig. Bin ich bereit, mein Leben aufzugeben? Und ich meine mal, wir haben den Test bestanden, oder? Das ist jetzt nicht groß tun, aber wir waren an einem Punkt bereit, haben gesagt, okay, wenn es Gottes klarer Wille ist, dann geben wir das auf und müssen halt 1000 Kilometer fahren, um mal den kleinen Finn oder die Janne zu sehen. Aber wir wären dazu bereit. Und das ist auch diese Veränderungsarbeit, die Gott tut. Er testet dich vielleicht oder er schickt dir
ein Thema, wo du dann überlegen musst, bin ich bereit, ihm zu folgen? Oder ist mir meine Bequemlichkeit, mein Komfort, mein schönes Umfeld wichtiger? Es gibt noch mehr Tests oder Proben, die Gott macht. Diverse Wegführungen, Krankheiten, unklare Zeiten, Arbeitslosigkeit oder Wartezeiten. Was ist, wenn nichts passiert? Wir beten uns die Hände wund oder die Lippen blutig und Gott antwortet nicht. Bei Josef gab es so Zeiten, wo er dann gefangen war und dann noch die 2 Jahre im Knast warten musste. Aber es sind immer Zurüstungszeiten. Ganz im Kokon verändert Gott etwas an dir und an mir. Und ein nächster Punkt, Gott verändert unser Denken. Ich will das auch wieder an einem Beispiel sagen. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde in Thüringen. Das war eine konservative Brüdergemeinde, die, als Kind habe ich mich wohlgefühlt, ich habe ja das nicht so gewusst, wie die Lehrthemen sind. Du wächst da einfach rein als Kind, klar. Aber ich habe es nur an den Auswirkungen gemerkt, was da konservativ war. Es wurde kein Weihnachten gefeiert, es gab keinen Weihnachtsbaum, auch entsprechend keine Geschenke. Fernseher hatten wir eh nicht und Radio. Und wir waren also sehr, sehr fromm. Das ganze Weltliche, das war verpönt. Wir durften als Kinder sonntags nicht ins Bad gehen, ins Schwimmbad gehen. Und als dann einer doch mal ging und sich das Bein gebrochen hat, siehste, das kommt davon, wenn man sonntags ins Bad geht. Ja, und ich weiß nur noch als Kind, es war eine kleine Stadt, gab es eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche, es gab Neuapostolen und es gab Zeugen Jehovas. Die 4 Gruppen kannte ich als Kind, hatte aber keine Berührung. Wie auch. Weil wir als Gemeinschaft starke Wert auf diese biblische Lehre der Absonderung gelegt haben. Das betraf dann auch andere Christen. So, also bin ich aufgewachsen in dem Bewusstsein, Christsein ist gut und richtig, aber nur in dieser Art von Gemeinde, wo ich dazugehörte. Später dann, als ich schon gearbeitet habe, was gab es da? Da gab es Baptisten, Altlutheraner und Neuapostolen. Aber ganz wenig, ganz wenig. Und interessanterweise waren die gar nicht so schlimm, wie ich von der Kindheit her dachte, dass man sich da abhält. Man konnte sich ja unterhalten und hin und wieder auch über die Bibel, aber an manchen Stellen, gerade mit den Neuapostolen, war der fertig. Da konnte man dann nicht mehr weiter reden, weil die Ansichten zu weit auseinander gingen. Aber ich habe gelernt, zu trennen zwischen der Person und dem, was sie denkt. Das hat Gott mir beigebracht. Später dann, da wohnten wir schon lange hier, da habe ich in Wetzlar beim ERF als freiberuflicher oder ehrenamtlicher Autor mitgearbeitet und wir haben uns jährlich getroffen zu einem Autorentreffen. Und da saßen da 12, 15 Nasen und jeder war aus einer anderen Gemeinde. Na hör mal, wenn wir dann irgendwo ein Thema besprochen haben, dann gab es ganz verschiedene Sichtweisen. Und ich habe wieder gemerkt, ach, es gibt ja neben meiner richtigen noch andere Meinungen. Und wenn man sich dann auseinandersetzt auf einmal, dann weitet sich so ein bisschen der Blick. Der Blick hat sich noch mehr geweitet, als ich da in der Firma, wo ich da tätig bin, da gibt es dieses Firmengebetstreff und da sitzen da auch 12, 15 Leute und fast jeder kommt aus einer anderen Denomination, aus einem anderen geistlichen Hintergrund. Und das Schöne ist, wir vertragen uns alle. Wir schlagen uns nicht, wir diskutieren nicht, wir beten für die Firmenleitung, das ist unser Ding und was eint uns? Jesus. Punkt. Wir reden aber auch nicht so doll über Taufe, Groß- und Kleintaufe und dies und jenes. Ja? Aber es funktioniert. Oder das Jahr bei ICL, da waren 150 Leute, die den Grundausbildung gemacht haben, aus über 40 Kirchen. Und es war nie ein Thema, sondern da wuchs dieses Verständnis noch mehr. Hey, was erlebst du mit dem Herrn? Und wo bist du gerade drin? Und welcher Vers hilft dir und so? Da war diese Absonderungsgeschichte dann gar nicht mehr so da. Und so gibt es noch mehr Prägungen, dass Gott mein Verstand, mein Denken über andere Christen geweitet hat. Und heute kann ich den Blick über den ganzen Globus sehen und sagen, Mensch, danke Gott, ob das in Manila oder China oder in Kandan ist, Er hat überall Christen, überall arbeitet er. Und es ist recht erfreulich, neue Leute vom Leib Christi, der weltweit existiert, kennenzulernen. Gott verändert unser Denken, wenn ich es zulasse, wenn ich diese Scheuklappen ablege. Das ist mein Teil. So, ein anderer Punkt ist noch, wie man verändert wird, dass wir uns gegenseitig ermutigen und Mut machen, Freude versuchen zu geben. Wisst ihr, wenn ich selbst vom Heiligen Geist metamorphisiert werde, dann merke ich das vielleicht gar nicht so. Das ist wie bei Kindern, ja. Die eigenen Eltern merken manchmal gar nicht so die Entwicklung. Kommt ein anderer und sagt, ach Junge, bist du groß geworden. Ja, die merken die Veränderung. Und so etwas darf man auch gegenseitig weitergeben. Oder ich kann darum beten, dass Gott mir meine Sichtweise über, sagen wir mal, Christa verändern lasse, wie denn Gott sie sieht. Ich kann sagen, der Ring, den du trägst, der gefällt mir nicht. Nein, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Also ich habe irgendein kritisches Element, ja, und das ist meine Sichtweise über ihren Charakter oder ihre Verhandlungsweise. Aber ich darf doch darum beten, dass Gott mir seine Sichtweise sieht. Und Gott hat oft eine viel positivere Sichtweise über meinen Mitbruder, über meine Mitschwester als ich selber. Da verändert Gott auch etwas in uns, verwandelt uns. Heute Morgen habe ich mit meinem Freund im Siegerland telefoniert und der hat erzählt, er war die Woche wieder bei einem Freund von ihm, der ist 53, hat MS, liegt im Bett, geht ihm schlecht, hat Schmerzen, hat viel Leid. Aber sagt er, früher bin ich, sagt mein Freund, hingegangen, um den zu besuchen, um ihn zu ermutigen oder aufzurichten. Heute, sagt er, gehe ich hin, wenn es mir schlecht geht und lass mich von dem ermutigen, aufrichten. Der sagt, wenn einer schon in das Bild Jesu verwandelt worden ist, dann ist es mein Freund. Und dem geht es äußerlich nicht gut. Dem geht es richtig schlecht. Aber innerlich strahlt immer mehr dieses Bild Christi hervor. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Lass mich noch einen Satz dazu sagen. Das bedeutet, dass wir eine neue Kostbarkeit an Jesus kennenlernen. Dass wir wieder was Neues von seinem Charakter kennenlernen. Wie hat er sich verhalten? Wie denkt er? Vorhin bei einem Lied kamen mir die Tränen, als wir über die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesu gesungen haben, weil mir das so vor Augen stand, wie toll er ist, wie groß er ist, wie viel ungeahnte Dinge noch für uns, für dich und für mich bereit liegen. Und das Schöne ist, der Geist Gottes will dich verändern. Er will mich verändern und weiterbringen. Vor 2 Tagen gab es einen Kalendereintrag. Wir haben so einen Tischkalender bei uns auf dem runden Tisch stehen. Ich zitiere von, ich muss ja mal zitieren, ne? Von Joyce Meyer. Noch nicht am Ziel, aber auf dem richtigen Weg. Kämpfe, menschliche Anstrengungen, Frustration, Selbsthass, Selbstablehnung, Schuld oder gar eigene Leistung ohne Gott verändern in unserem Leben gar nichts. Veränderungen geschehen dann, wenn wir unser Denken durch Gottes Wort erneuern lassen. Wenn wir wirklich glauben, dass sein Wort wahr ist, dann wird das Auswirkungen auf unser Leben haben. Wir fangen an, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln. Das ist ein Prozess und geschieht stufenweise. Doch währenddessen können wir uns selbst Mut machen. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein sollte, doch Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Ich bin auf dem Weg. Zitat Ende. Ich möchte etwas tun, was mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte dich bitten, die Augen zu schließen. Und ich möchte dich bitten, wenn du angesprochen wurdest durch Gott selbst, nicht durch meine Worte, sondern durch den Herrn, durch den Heiligen Geist, wenn du angesprochen wurdest in deiner Situation, dass du auch wieder neu diesen Wunsch hast, ihm ähnlicher zu werden, wenn du dich gern auch wieder neu verändern lassen möchtest durch den Geist des Herrn, dann bitte ich dich, hab den Mut, steh jetzt auf und ich bete für dich. Herr Jesus, du siehst den Wunsch, wieder neu mit dir anzufangen. Ich kenne das von mir selber, dass ich mich oft so unwürdig fühle, so weit weg von dir, so beschmutzt, so fehlerhaft, gar nicht deinem Bilde ähnlich. Aber du willst uns weiterbringen, du willst uns wirklich zu diesen Schmetterlingen machen, die so in der geistlichen Luft umherfliegen können in deiner Nähe. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der wieder neu mit dir beginnen will, dass du auch wieder neu diese Anknüpfungspunkte hast. Du siehst, dass der Wille da ist, die Freiheit, das Zulassen, du wieder neu in das Herz und in die Gedanken kommst. Und ich bitte dich, dass du durch deine Methoden Herzen, Gesinnung, Gedanken, Menschen wieder neu veränderst. Geh mit einem jeden, mit deinem Segen, mit deiner Güte und mit deiner wunderbaren Kraft, Herr. Wir loben und preisen dich, denn du bist der Herr der Herrlichkeiten, der König der Könige. Du bist echt der Größte. Und wir beten dich an. Amen.